neuer Gast in dieser Taverne zum hinterm Charakterbogen. Setzt euch zu mir und erzählt mir eure Geschichte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hinter dem Charakterbogen. Heute zu Gast eine Bekanntschaft, die es eigentlich hätte aber nicht besser treffen können, Achim.
Ja, guten Abend, Fabian.
Hallo, Achim. Ja, wieso Bekanntschaft, die es hätte nicht besser treffen können? Wir haben uns tatsächlich schon kennengelernt auf der HügelCon in Tübingen und da haben wir schon ein sehr nettes Gespräch geführt. Und wie es dazu kam und was daraus resultiert ist, da kommen wir nachher auf jeden Fall nochmal zu. Aber ich wollte die Chance nicht verpassen lassen, auch von dir zu hören, wie es dazu kam, dass du Rollenspiele spielst.
Ah, steigen wir da gleich ein, perfekt.
Ja, natürlich. Du kannst natürlich auch, erstmal erzählen, wer du bist, was du machst.
Ja, vielleicht ganz kurzes Intro. Mein Name ist Achim. Ich komme auch aus dem Süden von Deutschland, in der Nähe von Heilbronn. Und zum Rollenspiel gekommen bin ich mit 16, 17, 18 so um die Ecke. Und
also quasi vorgestern.
Ja, ich bin ja auch Forever 17, wie man so schön sagt. Ne? ja. Es war eine ganz spannende Sache. Ich weiß noch, dass ich da auch über einen Freund hingekommen bin, zu so einer kleinen Spielegruppe. Ich hatte da vorher peripher auch schon von DSA und so weiter gehört und habe aber nie so richtig... Also, da waren auch immer mal wieder Kumpels von mir dabei vereinzelt, aber es waren auch immer so Freundesgruppen, mit denen ich nicht viel zu tun hatte und es klang schon irgendwie relativ weird. Und dann hat sich das irgendwie einmal angeboten, dass ich da mal mitkomme zu einer Runde Pathfinder. Und war eine Freundschaft über drei Ecken, der Spielleiter, der es da gemacht hat, der hat sich da auch schon extrem reingefuchst. Und für mich war es natürlich total überwältigend, weil alle da am Tisch kannten sich natürlich mit den Regeln aus. Und ich habe quasi den D8 vom D10 noch nicht auseinanderhalten können. So in etwa. Und dann ist man natürlich ein bisschen überfordert, wenn dann gefragt wird, ja Achim, und was möchtest du jetzt machen? Und ich stehe dann auch dran wie ein Reh im Scheinwerferlicht und denke mir, keine Ahnung, ich hau drauf. in der Mangelung von besseren Optionen, bis ich dann eben so nach ein paar Runden beziehungsweise Stunden dann irgendwie auch aufgetaut bin und gefragt habe, ja, kann ich das machen? Ja, klar kann ich das machen. Würfel halt. Und ich dann eben verwirrt dran stand und gefragt habe, ja, also, ich kann das wirklich probieren? Ja, klar kann ich es probieren. Ja, was passiert dann, wenn ich das jetzt schaffe? Ja, dann denke ich mir halt aus, was dann passiert. Und das war so ein Aha-Moment, wo ich glaube, seitdem war mein Leben einfach nicht mehr dasselbe. weil diese grenzenlose Freiheit, sich einfach was zu überlegen, das war so ein Aufatmen, weil nachdem er irgendwie sein Leben lang mit so Spielen konfrontiert war, und ich glaube, jeder hat so diesen Moment. Und sowas finde ich immer besonders frustrierend, wenn man in Computer-RPGs, kennt bestimmt jeder, dieses frustrierende Ding hat mit in einem Dialog mit einem NPC, hat man drei Auswahlmöglichkeiten an Sachen, die man sagt. Aber weil der ganze Text eben nicht reinpasst in das Dialogfeld, gibt es eine Abkürzung davon. Dann sucht man sich die Option aus, keine Ahnung, ich möchte den NPC jetzt eigentlich nicht verärgern, den finde ich irgendwie ganz cool. Dann suche ich mir irgendwie die freundliche Option aus und die Abkürzung von der Dialogoption, die ich benutzen will, hat nichts mit dem zu tun, was der Charakter dann in Wirklichkeit sagt. Kennst du diese Momente?
Ja.
Diese Abkürzung irgendwie in Richtung geht, Freundschaft ist genau mein Ding. Und dann drückt man drauf und dann sagt er, ja, Freundschaft ist genau mit mein Ding, aber nicht mit dir.
Ja.
So fühlt sich das für mich an. Also wie so ein richtiger Schlag ins Gesicht, dass dieses Spiel gerade mein Vertrauen missbraucht hat. Ja. Und das war beim Pen and Paper eben gar nicht der Fall. Und dann kann man viel besser kommunizieren, was man eigentlich sagen will und nicht so diese Auswahlmöglichkeiten mit einer 0%, 100%, 50%, sondern ich kann es eben feintunen auf 66,7%. Ich kann Ich kann manipulativ sein, wenn ich will. Ich kann aber auch offen und ehrlich sein, wenn ich will. Mhm. Und quasi die Welt mitformen mit dem, was ich sage, bin ich darauf angewiesen. Nehme ich jetzt Weg 1, 2 oder 3, sondern ich schlage mir meine eigenen Bahnen, suche mir meinen eigenen Weg. Das hat eine wahnsinnige Faszination damals auf mich gehabt, weiß ich noch, und hat mich dann auch nicht mehr losgelassen in den letzten 2 Jahren, wie wir gerade gelernt haben. Ne?
Ja. Ja, das ist einfach, ich habe auch dadurch einfach unglaublich viel gelernt, rhetorisch mit meinen Worten umzugehen. Gerade im PMP-Bereich, Pen and Paper-Bereich, oder halt auch das mitzunehmen in das Private, was natürlich auch sehr gut ist, dann rhetorisch, ich sag jetzt mal nicht loszufeuern, aber halt schnell Argumente zu finden oder schnell Gegenargumente zu finden, dass man die dann auch gleich gut präsentieren kann und sowas, ne?
Und einfach auch Dynamiken zu lernen in einem Gespräch. Wie kann sich so ein Gespräch sich verändern? Wie kann sich die Dynamik in eine gewisse Richtung entwickeln durch bestimmte Sachen, die man sagt, durch bestimmte Anekdoten, vielleicht irgendwie mit Humor auflockern, bei einem NPC, humanisiere gerade die sehr eindimensionalen Charaktere von einem 17-jährigen Spielleiter, den ich damals gespielt habe. Aber wenn ich eine geteilte Hintergrundgeschichte mit einem Charakter habe, wie diese geteilte Hintergrundgeschichte auch quasi auf einer emotionalen Ebene mich dahin führen kann, wo ich mit dem Charakter eigentlich gerade hin will, so in der Reise des Dialogs. Mhm. Das fand ich wahnsinnig spannend einfach damals und hab dann auch, also es zieht sich bei mir wie ein roter Faden eigentlich durch meine meine RPG-Geschichte, dass ich, also ich gebe mir immer Mühe, ernste Charaktere zu spielen, aber oftmals wird's auch einfach Quatsch. Also mein allererster Charakter, den ich da gespielt habe, gerade in dieser Spielrunde, war ein Kämpferzwerg, weil ich eben auch erstmal ins Regelwerk reinkommen bin und ich habe natürlich schlauerweise damals gedacht, ich nehme das Einfachste, was irgendwie das Regelwerk hergibt. Fighter, Zwerg, auf geht's. Mhm. Und um dem irgendwie eine Hintergrundgeschichte zu geben, habe ich, weil was da ja bei Pathfinder gibt es ja Berufe, die man sich spezifisch nehmen kann, habe ich mir den Beruf näher genommen und also seine Story war einfach nur, dass er auf der Suche nach dem perfekten Nägern war. Und war einfach aus der Laune heraus, fand ich witzig. Womit ich halt nicht gerechnet habe, ist, dass es in die Geschichte einfließt und auf einmal sprechen mich da NPCs drauf an und ich komme da mit Leuten ins Gespräch. Das war einfach so ein Mind-blown-Moment, weiß ich noch genau.
Ja, und,
diese Freiheit, also da kommen wir vielleicht auch noch dazu, aber ich habe gerade vorhin im Vorgespräch kurz gemeint, ich habe ein bisschen meine Hausaufgaben gemacht. Viele Gäste bisher waren sehr versiert, spielen noch auf vielen Conventions. Bei mir ist eher so, wenn ich außerhalb von meiner Freundesgruppe spiele, dann bin ich meistens Spielleiter. Mhm. Im Zuge von Events vielleicht klein oder ich versuche irgendwie neue Freundeskreise für die Hobbys zu gewinnen. Ich habe bei meiner alten Arbeitsstelle habe ich mal 4 Kollegen, die peripher mal was davon gehört haben, habe ich mal überredet, dass wir da mal 2 Abende zusammensitzen und so ein kleines One-Shot spielen. Aber wenn ich selber Spieler bin, dann eher innerhalb von meinem Freundeskreis. Und da war auch über die letzten Jahre hat sich da der Running Gag entwickelt, dass die ultimative Freiheit in so einem RPG für uns erreicht ist, wenn wir uns das Gefühl haben, wir können uns auch einfach statt Abenteuer zu erleben hinhocken und unsere Steuererklärung machen. Das ist so das geflügelte Wort sozusagen, das wir dafür immer benutzen. Und ja, das war eigentlich der Moment, wo es bei mir gezündet hat. Und dann habe ich ganz viel auch ausprobiert. Pathfinder ist bei uns auch immer noch aktuell. Also ich leite gerade auch seit 2019 eine Pathfinder-Kampagne mit Freunden, befreundetes Ehepärchen. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Rise of the Rune Lords spielen wir da. Ewig lange Kampagne und nach 5 Jahren sind wir gerade mal halb durch.
Ach du, wie geil ist das denn, ey?
Also wirklich, es zieht sich schon wahnsinnig lang.
Das ist ein bisschen ähnlich wie die Boberer-Kampagne von DSA.
Also hat auch mit damit zu tun, dass wir Schwierigkeiten haben bei Terminfindung, weil innerhalb von den 5 Jahren auch 3 Kinder in unserer Gruppe geboren wurden.
Ja, also, das kenne ich.
Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist natürlich auch immer so ein Zeitkiller.
Ja.
Und ja, Shadowrun bin ich sehr lange dran hängen geblieben. Da hat mich auch einfach diese Welt so extrem fasziniert mit dieser Fantasy- und Sci-Fi-Mischung. Was ich da auch spannend fand, bei den alten Shadowrun-Versionen, ich glaube bei Version 3, da gab es immer noch diese extrem coolen Supplement-Bücher, wo so Deutschland in den Schatten, wo dann quasi so die Geschichte von Deutschland in den nächsten 30 Jahren beschildert wird, wie sich dann eben hinentwickelt, dass wir in der Shadowrun-Welt leben und dann irgendwann in den 2040ern irgendeine Biowaffe in Karlsruhe hochgeht und seitdem ist da so ein durch Biowaffen verseuchte Käfer kontaminiertes Gebiet und Karlsruhe ist ein einziges Loch und mit den ganzen Baustellen in Karlsruhe sind wir auch nicht weit davon weg. Mhm. Der Joke geht raus an die ganzen Südländer hier. ja, und einfach solche Sachen fand ich wahnsinnig spannend und habe mich dann auch sehr motiviert, dann eben selber auch Sachen dazu zu erfinden, so ne, mit meinen Freunden, mit denen ich im gleichen Dorf aufgewachsen bin, mir dann zu überlegen, okay, wie sieht unser Dorf im Jahr 2063 aus? Und wir spielen dann quasi eine Kampagne, die dort beginnt, wo wir gerade spielen. Also
ja, das ist auch cool.
Solche Sachen, wo ich quasi dann die Realität oder andere Medien oder andere Spiele in irgendeiner Form mit einfließen lasse. Das fand ich immer schon so wahnsinnig cool, dass eben die meisten Pen-and-Paper-Abenteuer einem so, Regelwerke, einem so ein bisschen die Tür offen lassen für andere Ideen und Optionen, die man reinbringen will. Mhm. weiß nicht, wie ausführlich ich da noch werden soll, aber
alles gut. Ja, wird ein Selbstläufer, sag ich mal. Wenn ich dich hier jetzt unterbrechen würde, dann würdest du hier die eine Stunde voll machen, ohne dass ich nur ein Wort sage. Aber nee, das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich will noch mal ganz kurz zurück zu deinen Charakteren und dass es halt dass Charakter gibt, die so ein bisschen ulkig sind, ein bisschen witzig sind. Ich finde aber, das macht auch das System beziehungsweise das Abenteuer aus, je nachdem, wie der Charakter quasi erschaffen wird. Oder wie man den halt spielt. Ich sag jetzt mal, wenn du einen One-Shot spielst, ich habe jetzt auf der Hügelcon, wo wir uns ja kennengelernt haben, habe ich ja zum Beispiel Dieseldrachen geleitet. Und das ist für mich zum Beispiel ein System, da will ich Spaß haben, da will ich Fun haben. Da gibt es auch ernste Momente, aber für mich steht da im Fokus der Spaßfaktor. Gerade wenn du so einen One-Shot spielst. Und dann gibt es zum Beispiel für mich, ist jetzt City of Mist. Es ist ein sehr ernstes Setting, weil ich auch das Abenteuer zum Beispiel so geschrieben habe. Und das sind jetzt natürlich nur Erfahrungen, die ich erzählen kann. Bei Dieseldrachen ist es so gewesen, das war sehr lustig. Wurde auch ernst genommen, ja. Aber halt eben auf eine lustige Art und Weise. Bei City of Mist ist es jetzt so, wir haben hier ein ernstes Setting, eine ernste Bedrohung, die ich kann jetzt nicht zu viel verraten, weil wir sind noch mittendrin. Aber wir haben dort eine ernste Bedrohung und das ist ein ernstes Thema. Also es geht halt auch um den Freitod, den die NPCs da wählen durch eine dunkle Bedrohung, sei es mal so. Und das finde ich eigentlich total cool, wenn man dann auch ernst ist in seiner Rolle. Und wir haben zum Beispiel einen am Tisch sitzen, der kann da, glaube ich, nicht so richtig mit umgehen. Der versucht das alles, oder sein Charakter versucht das alles so ein bisschen ins, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ins Lächerliche zu ziehen. Also sein Verhalten ist total drüber. Das passt nicht zum Setting. So, ne? Aber das ist aber auch sein Charakter. Das passt auch, dann auch schon irgendwie wieder da rein, weil er versucht so ein bisschen damit die Gruppe in einer ernsten Situation wieder zum Lachen zu bringen, zum Beispiel, ne?
Würdest du sagen, das ist mehr, weil er den Comedic Relief spielen will, weil er als Mensch schlecht damit umgehen kann? Oder würdest du sagen, das ist mehr, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber ist das mehr dass es ein Coping-Mechanismus von seinem Charakter ist, den er so spielen möchte.
Ich glaube, so eine Mischung aus beidem.
Ah, okay.
Ich glaube, das ist eine Mischung aus beidem, weil es gab ein anderes Setting, da haben wir Ten Candles gespielt, das war letztes Jahr zum Halloween, und er hat unglaublich viel, ich sag jetzt so, wie es ist, Scheiße gelabert. Meine Frau hat mitgespielt und die beiden, die waren nur am Quasseln. Und das war halt, ich weiß nicht, ob du Ten Candles kennst.
Ich habe zufällig genau die Folge gehört, wo du die Geschichte erzählt hast, aber erzähl sie gerne nochmal fertig für die Zuhörer.
Genau. Und die beiden waren nur am Quasseln, am Quatschen und die haben halt am Ende nachher auch gesagt, ey, nee, das hat super viel Spaß gemacht. Wir hatten nur unglaublich viel Schiss und wir wollten uns da irgendwie rausreden aus dieser ganzen Misere.
Okay.
Und die wollten das halt einfach überspielen in Character, dass sie Schiss hatten. So.
Okay. Ja? Also so. So ein bisschen dieses Jugendliche, die bei einem Horrorfilm im Kino
dann ja,
über Szenen lachen, um ihre eigene Unsicherheit zu überspielen. Verstehe.
So, genau.
Das ist sehr spannend.
Ja. Und das ist so, wie schon gesagt, je nachdem, wie der Charakter oder wie du mal den Charakter baut, da kann man, glaube ich, schon so ein bisschen Einfluss drauf nehmen, was spielt man, welches Setting ist es gerade und was könnte das Abenteuer sein? Ich meine, die Spielleitung, also ich mache es zumindest so, erzählt ja auch schon mal ein bisschen grob vorab, okay, da und da befinden wir uns, das und das ist gerade aktuell und so. Und da kann man ja auch schon ein bisschen sich dran langhangeln, wie man den Charakter baut, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Erfahrung von so einem total ernsten Setting, das fehlt mir auch noch so ein bisschen, weil ich würde es unglaublich gern mal spielen. Ich weiß auch nicht, wie ich dann darauf reagiere, weil, wie gesagt, viel von meinen Erfahrungen sind eben mit Freundesgruppen, die ich jetzt auch nicht so regelmäßig sehe. So ist die regelmäßigste Gruppe, die ich habe, alle 2-3 Wochen aktuell ist als Spielleiter eine Cthulhu-Runde, die wir aber mit Savage Worlds spielen, weil die Spieler auch noch gar keine Rollenspielerfahrung hatten und ich wollte quasi nicht als Spieler als Spielleiter wollte ich nicht zum einen die Story und das ganze Management und so weiter machen und dann aber auch noch einen Blick auf die Regeln haben und bei jedem Wurf erklären, was zu machen ist, sondern ich wollte was nehmen, was möglichst einfach zu verstehen ist. Und da war Savage Worlds, war da dann die Entscheidung, weil es auch auf Roll20 einen Support hatte.
Ja.
Und selbst da, wir bekommen das nicht hin, diese Runde ernst zu halten, weil es immer... Also es wird immer irgendwann lustig, weil ich diese Jungs trotzdem so selten sehe, dass wir dann Anekdoten mit, oh, gestern ist mir übrigens das passiert und letzte Woche wollte ich euch noch erzählen.
Ich glaube, da gibt es auch noch Unterschiede, ob du online spielst oder am Tisch. Ja. Weil,
ich glaube, am Tisch wäre schlimmer.
Ich glaube, am Tisch, also ich war ja zum Beispiel Anfang des Jahres auf der BavariaCon, da haben wir auch Cthulhu gespielt, aber das war zwar am Tisch, aber in einem großen Raum, da waren mehrere Spielrunden, ne? Und das war auch lustig, war witzig und eigentlich ist Cthulhu ja eben nicht so, dass es witzig und lustig ist. Kann sein, muss ja aber nicht. Nee. Oder sollte eigentlich ja nicht. Und ich finde, dass da, wie gesagt, noch einen Unterschied gibt, ob du online oder am Tisch spielst, weil wenn du am Tisch spielst, bei dir zu Hause, kannst du ja noch unglaublich viel arbeiten mit Lichtstimmung. Du kannst mit Geräuschen arbeiten. Also du kannst am Tisch mit deiner Mimik, mit deinem Selbstbild auch noch arbeiten. Also da kommt noch ganz, ganz viel zusammen. Und ich glaube, online Horrorspiele zu spielen geht. Aber die Immersion des Horrors kommt nicht so rüber, glaube ich.
Nee, also, überhaupt nicht.
Wenn das irgendeiner kann, der soll mich gerne des Besseren belehren.
Ne? Also, aber ich bin da wirklich kein Meister drin, da irgendwie die Stimmung aufzubauen. Aber falls es jemand probiert, ich habe einen einzigen guten Tipp, der bei mir funktioniert. Ich lasse es laufen, weil, wie gesagt, mir geht's ja genauso. Ich sehe die Jungs nicht so oft. Wir wollen dann auch mal kurz uns über unser Leben unterhalten. Das ist passiert. Ach, ich habe übrigens ein Kind bekommen. Solche Sachen.
Ach ja, hier, letzte Woche.
Ja, passt. Geht jetzt in die Schule. Alles klar, machen wir weiter. nee, also deshalb lasse ich das gerne laufen. Und dann aber alle 3-4 Runden mache ich das, also wirklich nicht einmal pro Spiele runter oder dreimal, sondern alle 3-4 Mal, wo wir uns treffen, passiert irgendwas plötzlich. Und dann nutze ich das Feature über Roll20, dass ich auf denen ihren Kopfhörern Musik abspielen kann. Mhm. Und dann mache ich auf einmal plötzlich so Donnermusik an oder so eine Thrillermusik und mache bei mir die Kamera aus oder irgendwas. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist dann irgendwie so, so Zombie-Gegurgel oder sowas in der Richtung von YouTube runterladen und es dann über meine Lautsprecher in ein anderes Mikrofon jagen, dass es dann ganz verzerrt bei denen ankommt nochmal.
Ja, das ist auch schon gut.
Das,
ja,
schon. Das funktioniert nur, wenn du eben die ganze Zeit diesen lockeren, ah komm Jungs, wir spielen heute was, Ton hast und dann alle 3-4 Runden kriegst du einmal dran mit sowas. Und das finden die dann auch cool, wenn dann plötzlich das Überraschen kommt, aber wie gesagt, das ist dann was, wie gesagt, wenn wir uns alle 3 Wochen treffen, alle 3-4 Mal kann ich das machen, dann ist so alle 3 Monate habe ich es einmal geschafft, Stimmung aufzubauen.
Ja, es ist schwierig übers Internet oder über, wie gesagt, über Discord oder Roll20. Ich will das nicht verteufeln. Ich spiele auch online liebend gerne, weil ich dadurch einfach die Möglichkeit habe, mit ganz, ganz verschiedenen Leuten auch zusammen zu spielen. Was auch unglaublich viel Spaß macht und mir einfach auch so viel Erfahrung bietet. Und aber wie gesagt, Horror ist da, glaube ich, eher zweitrangig tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Du bist mit Pathfinder angefangen und hast jetzt Cthulhu schon erwähnt, was du leitest mit Savage Worlds Regeln, was ich total spannend finde.
Auch ein kleiner Tipp, da gibt's das ist also Public Domain, das hat glaube ich irgendjemand privat gemacht, da gibt's ein extra Regelwerk, das nennt sich Realms of Cthulhu. Das adaptiert quasi die Savage Worlds Regeln für Cthulhu und gibt noch so ein paar Adaptionsregeln mit. Sag's mir, es gibt so ein zweites Weltkriegs-Cthulhu-Ding. Achtung, Cthulhu!
Ja, genau.
Also, ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Das, in den Regelwerken, in den Abenteuermodulen von Achtung, Cthulhu, da sind alle Proben, die erwähnt werden, und alle Regeln sind sowohl mit Cthulhu-Regeln auch als mit Savage Worlds-Regeln aufgeführt.
Ach, sehr cool.
Das ist ein sehr spannender Tipp, ja.
Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Worauf ich hinaus wollte, ist, du hast doch bestimmt mehr als diese beiden Systeme gespielt und davon möchten wir natürlich jetzt hören. Was hast du noch so in deiner Laufbahn gespielt?
Also ich habe einen sehr guten Freund, der wahnsinnig auf Oldschool-RPGs abfährt. Mit dem habe ich schon DSA gespielt und Warhammer, das RPG. Was hat er noch alles mit dem gespielt? Das Herr der Ringe RPG habe ich einmal ausprobiert, was ich ganz furchtbar unbalanciert fand. Sag mir, Starfinder, das Sci-Fi-Regelwerk von Pathfinder, der Ableger. Also im Prinzip ist das Pathfinder auf Sci-Fi adaptiert. Ja. D&D natürlich. Das waren auch so Moments, wo sich das so ein bisschen eine größere Welt für mich geöffnet hat, als ich erfahren habe, dass Pathfinder im Prinzip nur eine gebugfixte Variante von D&D 3.5 ist. und so dann quasi auf in D&D reingestolpert bin, solche Sachen mal ausprobiert habe. Cyberpunk habe ich natürlich mal gespielt, bin dann aber bei Shadowrun hängen geblieben, weil ich das spannendere System fand. Und was ich auch mal probiert habe, was ganz grober Unfug ist, das Teenage Mutant Ninja Turtles RPG aus den 80ern. ganz großer Unsinn und Quatsch. Kann es nicht empfehlen, aber Spaß macht trotzdem.
Ja, solche Systeme, es waren die 80er, glaube ich. Ne? Also ich glaube, da kam da sehr viel raus.
Wie heißt das? Hieß es GURPS oder sowas in der Richtung? Auch so ein...
Ja.
Ja, auf dem sind ja ganz viele Sachen dann basiert. Ich glaube, Herr der Ringe RPG kommt aus der Richtung. Also ich glaube, jeder hat auf dem, basierend auf diesem GURPS-System, irgendwann mal irgendein Spiel gemacht. Zu jeder IP, die es gibt.
Ja.
Oh, Star Wars. Und jetzt kommen sie langsam alle. Ich bin auch großer, leidenschaftlicher Sammler von Starterboxen. Die Star Wars RPG Starterbox finde ich sehr angenehm. Die kann man fast ohne Spielleiter spielen, aber auch nur fast. Alien gibt's eine sehr spannende Starterbox mit einem kompletten Abenteuer, kann ich auch sehr empfehlen.
Oh, sehr cool. Ja, ich habe jetzt, mir fällt jetzt gerade, weil du gerade sagtest, Alien, fällt mir halt noch Mothership ein. Was ich auch schon mal online gespielt habe, zu Gast bei Dante. Und das hat auch wirklich unglaublich viel Spaß gemacht, weil natürlich auch die Immersion des Horrors natürlich nicht so rüberkam, aber es gab einige Schockmomente, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, das kann jetzt nicht wahr sein. Junge, Junge. Das war schon sehr cool.
Ja, bei Alien habe ich auch festgestellt, da habe ich was benutzt. Ich habe vor Jahren mal einen Tipp bekommen zu Cthulhu, um dann wieder einen Bogen zu spannen, der gemeint hat, die beste und stimmungsvollste Art, Cthulhu zu spielen, ist, wenn die Spieler nicht wissen, dass sie Cthulhu spielen.
Jo.
Weißt du, was ich meine? Ja. Wenn die denken, sie spielen einfach 1920er Detektivabenteuer und plötzlich kommt da ein älteres Wesen um die Ecke. Das ist so die beste Methode, das zu spielen. Und den Ratschlag habe ich beherzigt und so meine Spieler dazu gebracht, das Alien-RPG zu spielen. Die dachten, wir spielen nämlich Starfinder. Und dann sind plötzlich Dinge passiert. Weil ich wusste, also sind auch alle sehr filmaffin gewesen, meine Freunde, die da mitgespielt haben. Und ich wusste genau, wenn die wissen, dass sie Alien spielen, dann werden die nach einer Stunde drauf kommen, dass einer von denen ein Undercover-Android ist. Weil das ja der große Trope ist von Alien.
Ja, okay. Ach, krass.
Und so war es auch. Also, das ist vorgesehen vom Spiel.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Oder auch für die Zuhörer, wie kann man sich das vorstellen? Nimmst du dann die Charakterzettel und modifizierst die im Vorfeld schon um? Oder wie läuft das dann? Oder spielst du einfach straight mit den Charakterbögen und mit den Werten?
Das Gute war in dem Fall, dass von dem vorgefertigten Abenteuer war alles dabei. Und ich weiß gerade nicht mehr genau, was ich gemacht habe. Auf den Charakterbögen durch den vorgefertigten war entweder gar kein Alien oder Wutani oder Wutani Logo drauf, was ein sehr großer Vorteil war. Oder ich habe die eingescannt und nochmal ausgedruckt, wo ich es rausgefotoshoppt habe. Eins von beidem, das weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Was ich weiß, ist, dass es eine Karte gab, so eine A2-Karte von dem Raumschiff. Und da war riesengroß rechts oben das Valiant-Yutani-Logo drauf. Das habe ich dann abgeklebt, also unter einer Plexiglasplatte drüber so ein Malertape geklebt. Und da stand dann auch noch der Würfelturm drauf, dass sie denken, das muss so.
Ah, okay. Sehr gut.
Also so kriegt man das dann schon hin. Und ich hatte schon vorher einen Spieler im Kopf, von dem ich mir gedacht habe, der könnte das cool machen, wenn er der Undercover-Android ist. Und der ist auch vorher angereist, vor allen anderen. Und dem habe ich dann quasi so vorher heimlich gesagt, hier ist deine Karte, das ist deine geheime Mission, du bist der Android, keiner darf es erfahren. Wenn du es schaffst, das Spiel zu beenden, ohne dass jemand merkt, dass du der Android warst, dann gebe ich dir ein Essen aus. So.
Na geil. Cool.
So habe ich ihn da quasi auch motiviert, um das richtig zu machen und war auch wirklich sehr cool, weil ich habe es dann eben geschafft, bis zu dem Moment, ne, wie es bei den Alien-Filmen immer so ist, irgendwann kommt der Moment, wo der Facehugger kommt oder irgendwie ein kleines Alien aus irgendwessen Brustkorb rausplatzt und bis zu dem Punkt war ihnen nicht klar, dass sie Alien spielen, sondern sie haben halt gedacht, wir machen gerade lustiges Horrorabenteuer im Weltall.
Ach, geil, das ist sehr cool. Eine coole Idee auf jeden Fall, zu sagen, komm, wir spielen heute was, ich erzähle euch nicht was. Das ist sehr cool. Stelle ich mir witzig vor.
Ja, dann ist halt eben gut, wenn man so Freunde hat, die einem zumindest mal vertrauen, das einfach mal zu machen.
Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Gibt es denn von den Systemen, die du jetzt gerade so gesagt hast, so drei Systeme, die du immer wieder spielen könntest?
Ah, das ist bei mir wirklich sehr, sehr fallsituationsabhängig. Also D&D bin ich mittlerweile sehr großer Fan von. Gerade die 5. Edition mit der ganzen Historie und jetzt auch mit den Sachen, an denen ich gerade so arbeite, die haben mir jetzt den letzten Schucker von uns gegeben, dass ich mich da wirklich sehr mit angefreundet habe. Ich finde Savage Worlds ein wahnsinnig cooles System für Neueinsteiger, muss ich sagen, weil also ich spreche von Neueinsteigern, die noch nie verschiedene Formen von Würfeln gesehen haben.
Ne? Ja, gut, das stimmt.
Für die ist für die ist Savage Worlds sehr angenehm, weil das zeigt einem so die verschiedenen Würfelgrößen, so die Idee von, okay, wie bilde ich quasi in so einem Brettspiel, ich mache gerade Anführungszeichen, also das sage ich so weird, wie bilde ich in so einem Brettspiel quasi eine Verbesserung von meinem Charakter ab, ne, mit quasi, wenn ich auflevel, dann nehme ich den nächstgrößeren Würfel, um die gleiche Probe zu würfeln, aber die Schwierigkeit ist quasi immer die gleiche. Da habe ich das Gefühl, dass die Spieler das sehr schnell verstehen, was die Idee von so Spielmechaniken bei einem Pen-and-Paper-Spiel ist. Und für die Lore, Shadowrun muss ich einfach noch mitnennen. Also da hatte ich schon allein sehr viel Spaß. Ich glaube, ich hatte bei keinem anderen Spiel so viel Spaß, einfach Lore-Bücher zu lesen, weil es einfach komplett absurd ist.
Okay, sehr cool. Ja, sehr schön. Savage Worlds habe ich auch schon mal geleitet in einem adaptierten Abenteuer von den Rocket Beans, das Animal Squad, falls ihr das was sagt. Mussten die als, oder muss man als Tiere den 9/11 aufhalten. Und das fand ich echt herausfordernd als Spielleitung. Für die Spieler natürlich auch herausfordernd, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht.
Ja, das habe ich auch gesehen und von den Rocket Beans habe ich auch dieses Tiers-Paket, wo die Regeln drin sind und so ein kleines Abenteuer und so weiter. Steht, glaube ich, seit 10 Jahren in meinem Schrank, noch nie gespielt, weil ich nie jemand gefunden habe, der es mit mir spielen will.
Ich habe es schon mal gespielt und bei mir steht es auch im Regal.
Ja, das sieht auch nicht schlecht aus, da ist gut aufgehoben.
Genau, also ich habe tatsächlich, was das angeht, alles von den Rocket Beans, was die damals irgendwie rausgebracht haben, von den Pen and Paper Krams. Also ich bin da auch totaler Fan und Nerd und habe mir, glaube ich, alles 5 oder 6 Mal angehört, mit Sicherheit. Aber es ist einfach eine schöne Sache, wie die da gemacht haben. Auch so ein bisschen salonfähig gemacht, das Pen and Paper Genre. Muss man auch dazu sagen. Finde ich cool.
Was ich auch eins von den Schrankhütern bei mir, die hauptsächlich da sind, dass die Regalböden, dass denen nicht langweilig wird beim Sachentragen, ist das Star Trek RPG. Nie jemand gefunden, das mit mir spielen will, aber ich habe auch wahnsinnigen Respekt davor, das selber zu leiten, weil bin sehr großer Fan von Next Generation. Aber ich traue es mir nicht zu, diesen ganzen Techno-Babble zu improvisieren mit, der Continuum-Transfunktionator ist kurz vorm Abbrennen, wir müssen dringend neue Cyberkristalle finden, beamt mal runter auf den Planeten und holt mir das, das irgendwie seriös rüberzubringen, schon herausfordernd.
Ja, er sagt, ja, es ist Star Trek. Star Trek würde bei mir schon aufhören, weil ich mich für das Genre, glaube ich, noch nie so interessiert habe. Also Star Wars, ja, hat mich dann aber auch irgendwo verlassen, nachdem der letzte Film für mich einfach so unbefriedigend war. Seitdem gucke ich die Filme auch und auch die Serien nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Und was ist, daher...
Es gibt noch Star Wars Content seit Return of the Jedi?
ja, gibt es. Nee, aber das ist, wie gesagt, da hat es mich komplett verlassen und deswegen habe ich da, glaube ich, oder werde ich da auch nie Bezug zu haben, das mal zu leiten oder vielleicht noch zu spielen. Also, nee, das, da hört es bei mir auf.
Ja, das verstehe ich. Das war auch so ein Effekt, den ich hatte bei dem Star Wars, bei der Starterbox, die ich da gespielt habe. Das Spiel profitiert davon, wenn man das sehr gut vorbereitet und den Spielern, also das ist wirklich exklusiv bei dem Star Wars RPG so, wenn man den Spielern nicht viel Freiraum zum Exploren gibt, sondern stattdessen feste, schnelle Szenen macht, wo man die Spieler dazu zwingt, auf was zu reagieren. Es passiert was, nächste Szene. Zwischendrin dann schön John Williams Musik einspielen und das Ganze, ne, weiter vorantreiben. Dann kriegt man da so annähernd Star Wars Gefühl rüber, aber ich finde es auch sehr fordernd, wie viele Sachen, die auf einer IP basieren, wo man eben eine fixe Vorstellung davon hat, wie sich das Ganze anfühlen muss, das dann irgendwie zu adaptieren. Ja, bei Alien ging es jetzt sehr gut, weil so ein bisschen klaustrophobisches Horror-Ding, finde ich, sehr gut adaptierbar ist auf ein Pen-Paper-RPG. Alle anderen Sachen, ja, schwierig.
Man darf sich auch mal langweilen, das darf man auch mal ganz klar sagen. Also es muss nicht immer nur Vollgas, Vollgas, Vollgas. Das kann auch mal 2 Minuten oder 3 Minuten nichts passieren am Tisch. Das ist einfach so.
Na? Ja, richtig.
Hey Achim, sag mal, was sind das denn für geile Würfel, die du hast?
Ja, Fabian, das ist Spicy Dicey. Das sind scharfkantige Resin-Würfel mit echten getrockneten Chilis drin. Auf die Idee bin ich gekommen, nachdem ich mein eskaliertes Hobby von 2020 mit Chilis züchten einfach weitergesponnen habe und natürlich auf die konsequente Idee gekommen bin, die in ein 7-teiliges Würfelset zu gießen. Die gibt es dann ab dem 25.10. auch auf unserer Kickstarter-Kampagne, zusammen mit coolen Extras wie einer Münze und Würfelboxen mit Chili-Thema und natürlich auch D&D-Supplements wie einem Bossfight, einem Dungeon und vielleicht sogar Custom-Character-Classes, alle mit coolem Chili- und Feuerthema. Die Würfel selber gibt es in 4 verschiedenen Geschmacksrichtungen und du kannst das Ganze angucken unter spicydicey.legendaryitems.de. Ab dem 25.10. geht's los.
Sehr cool. Die kann man aber nicht essen, oder?
Solltest du besser nicht, vor allem vom W4 lieber die Finger lassen. Da tut weh, spätestens beim Rauskommen.
Sehr cool. Das checke ich auf jeden Fall mal ab dem 25.10. unter der genannten Adresse. Check die Shownotes ab und dann unterstützt das ganze Thema.
Genau. spicydicey.legendaryitems.de.
Du hast ja schon, eigentlich mehr oder weniger hast du ja schon gesagt, so das und das möchtest du nochmal leiten. Hast du denn noch irgendwie was auf dem Zettel, was du gerne mal leiten oder spielen möchtest?
Boah. Das ist schwer zu sagen. Also der Star Trek steht da wirklich ganz hoch weit oben. Wenn ich da mal irgendwo einen fähigen Spielleiter finde, der das gut macht, also da wäre ich sofort dabei. Schwere Frage. Was ich mal leiten möchte nochmal, ist eigentlich egal. Ich habe gerade überlegt, ob ich das noch irgendwie ob ich das lieber mal noch für mich behalte, aber ist eigentlich egal, weil passiert auch auf einer IP. Ich habe bei einer ganz kleinen Convention in Backnang dieses Jahr, also da gab es dann 5 Spieletische, insgesamt waren 30 Leute da. Das war jetzt das zweite Mal. Ich glaube, das ist organisiert vom Backnanger Jugendhaus mit. Die wollen es ja eben jedes Jahr mal mindestens so einen Pen and Paper Tag machen. Da war ich dabei und habe quasi vorher als Spielleiter auch so einen Zettel ausgefüllt, um was es geht in meinem Abenteuer. Und habe dann quasi so ein bisschen ganz grob umschrieben, worum es geht. Weil die Spieler dann, also im Prinzip war die Zusammenfassung, es geht um ein Dorf, das belagert wird von einer Übermacht an Soldaten, nicht groß darauf eingegangen, worum es geht. Und dass dieses Dorf quasi kurz vorm Fallen ist und es geht um so ein bisschen um Verteidigung, die müssen dann Sachen finden, um das Dorf irgendwie zu retten. Das heißt, es gibt einerseits dieses Ticking-Clock-Element, sie müssen dringend was besorgen. Sie haben keine große Zeit, das heißt, sie müssen schnell machen. Und als wir an das Spiel angefangen haben, habe ich eben so eine düstere Wikinger-Stadtszenerie beschrieben, mitten im Winter und die Ressourcen sind aufgebraucht. Und habe dann quasi ihre Charaktere vorgestellt und dann haben sie in dem Moment erfahren, dass es eine gritty Version von Asterix und Obelix ist, dieses Spiel. Und das... Ich hab das Glück gehabt, muss man ja mittlerweile auch sagen, dass ein paar ältere Semester dabei waren, die Asterix und Obelix noch kennen.
Ja.
Und die haben dann quasi Versionen von Asterix, Obelix, Methuselix und Trubadix von mir bekommen. Eben, weil ich es auch gut angeboten hat mit Waldläufer, Barbar, Druide und Barde, die dann quasi 3 Bestandteile für einen Zaubertrank suchen mussten. Und das kam so gut an, weil das... für diese Convention hat es so gut funktioniert, weil die eben sofort wussten, wer ihre Charaktere sind. Ne?
Ja.
Die mussten nicht erst überlegen, okay, wie spiele ich den, ich mache das mal neutral, sondern die waren sofort dabei. Der Obelix-Charakterspieler, immer noch Hut ab, der hat eigentlich permanent, wenn irgendwie ein Plan geschmiedet wurde, war der absichtlich nur komplett abwesend, hat dann kurz out of character seiner Frau, die auch mitgespielt hat, als Superdix gesagt, was er gut fände, was man zu machen wäre. Aber im Spiel, wenn dann quasi er an die Reihe kam, was findest du? Obrox hieß er quasi. Da hat er nur gesagt, Wildschwein. Also, das hat so perfekt funktioniert, weil eben diese Reinfindungsphase in die Charaktere, wie funktioniert das, die war gar nicht da, sondern die haben sich eben viel mehr drauf eingelassen, okay, ich spiele diesen Archetypen aus Asterix und Obelix und was die Würfel machen müssen, erklärt mir dann der Spielleiter. Das war richtig, richtig cool und das würde ich gerne nochmal ausbauen, dieses Abenteuer. Das ist eigentlich eins von meinen Sachen, die ich noch auf dem Zettel habe.
Sehr cool. Da, wenn du das mal irgendwann online spielst, sag Bescheid. Dann spiele ich da gerne mit. Spiele ich da gerne mit. Hört sich sehr witzig an. Bin ich noch da? Ja. Du hörst mich noch, ne?
Ja, ja.
Okay. Nee. Ja, wie gesagt, da spiele ich gerne mal mit. Ganz kurze Abschlussfrage. Was macht Pen and Paper für dich so besonders?
Ja, ich glaube, es ist einfach diese Freiheit, Sachen auszuprobieren und so eine Geschichte selber mitbestimmen zu können und dieses kollaborative Geschichten erzählen und gerade als Spielleiter finde ich es super. Also es gibt mir eine wahnsinnige Bestätigung, wenn so ein Spieler da wirklich drin ist. Also ne, einfach sich mit seinem Charakter identifiziert und Sachen ausprobiert und so eben dieser selbe Aha-Moment kommt, wie bei mir damals, wo man eben merkt, boah, ich habe alle Freiheiten, ich kann alles probieren. Dieses Improvisieren, die Welt verändern, je nachdem, was die Spieler machen wollen, was in der Welt passiert. Also ja, also das macht eigentlich die größte Faszination bei mir. Und das ist mit Sicherheit jetzt auch der subjektive Part spielt noch eine Rolle, dass es einfach auch eine gute Gelegenheit ist, um den Freundeskreis mal wieder zusammenzutrommeln. Ne? Mhm. So wie andere sich dann vielleicht zum Geburtstag nochmal treffen, treffe ich mich dann mit meinen Freunden nochmal zum Pen and Paper spielen. Dann fährt man halt mal fürs Wochenende irgendwo hin, trifft sich, spielt da irgendwie einen One-Shot über 2 Tage durch. Ja, also das sind im Prinzip so die großen Faktoren bei mir.
Ja. Ja, das ist kann ich wirklich so zurückgeben, wie ich das halt unterschreiben. Wir machen das natürlich bei uns am festen Tisch. Versuchen wir das so oft wie möglich. Also wir spielen fast wöchentlich. Wenn ich Spätschicht habe, fällt das natürlich dann bei mir aus. Sie spielen aber trotzdem eine andere Kampagne weiter. Also bei uns ist das wirklich fester Bestandteil geworden in unserem wöchentlichen Alltag, dass wir es zumindest einmal in der Woche versuchen, uns an den Tisch zu setzen und zu spielen. Und bei mir dreht sich sowieso mittlerweile sehr viel um Pen and Paper, Rollenspiele, allein durch den Podcast. Ich lerne so viele neue Leute kennen, so viele unglaublich interessante Menschen, die unglaublich viel zu erzählen haben. Und auch da arbeitet mein Kopf ja nur so, okay, das, was der gesagt hat, klingt wirklich interessant. Vielleicht gucke ich, dass ich da irgendwas draus mache. Ne? Also irgendwie ein Abenteuer schreiben. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen ein Kinderabenteuer geschrieben, 3 Stück. Das 4. ist eine Mache, wo ich dann ab nächstem Halbjahr eine feste AG leite in einer Grundschule bei uns im Dorf. Also bei mir bewegt sich halt sehr viel gerade um dieses Geschehen Pen and Paper und ich finde das einfach absolut, absolut geil.
Ja, also ja, das habe ich in der Folge auch gehört, wo du gemeint hast, dass für dich auch das Ziel ist, wenn du nur eine Person dafür begeistern kannst, dass sich da vielleicht selber mit beschäftigt und Spielleitern will. Ja, ja, also das kann ich absolut nachvollziehen, dass wir an die nächste Generation weiterreichen und einfach for the love of the game, wie der Angelsachse so schön sagen würde, einfach in dem Kosmos sein und diese Welt atmen, sozusagen.
Ja. Ja, ist so. Es ist einfach wirklich auch für Kinder, gerade in dem Alter, einfach mal Entscheidungen zu treffen, die, wie man ja schon so schön sagt, das reale Leben nicht beeinflussen. Ne? Also die Kinder, mit denen ich da das Probeabenteuer hatte, zum Beispiel, ich habe den erst erklärt, so, ja, stellt euch mal vor, ihr steht vor einer Tür. Die ist verschlossen. Und dann kam sofort, ja, die ist doch bestimmt aus Metall. Ich sage, das ist eine Holztür. Ja, gut, dann trete ich die ein. So, ne, das war das Erste, das ich gesagt habe. Und das hat so super funktioniert. Und ich habe aber auch dann gemerkt, als wir dann in dieses richtige Abenteuer, also ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtige Abenteuer eingestiegen sind, es war ja nur so ein Probeding, da sind die von der Schule aus direkt mit Fahrrädern, sollten die dann oder konnten die losfahren. Und dann haben die aber gesagt, ja, wir müssen doch zu Hause Bescheid sagen. Wir müssen doch unseren Eltern irgendwie Bescheid sagen. Ich sage, genau da ist jetzt, genau das ist der Punkt. Ihr müsst euren Eltern hier in diesem Abenteuer nicht Bescheid sagen. Ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt. Und da gab es dann auch, so wie bei dir, diesen Aha-Moment. Boah, wir können ja wirklich alles tun, was wir wollen in unserer Vorstellungskraft. Ne? So, es gibt da so ein schönes Lied. Meine Frau war jetzt am Wochenende auf dem Konzert von Pur, das Abenteuerland. Ne? Mhm. Und da denke ich tatsächlich gerade sehr viel dran zurück, weil auch das ja irgendwo, ja, ich sage jetzt nicht meine Kindheitsmusik ist, aber wenn man sich das Lied nochmal genauer anhört, dann ist es eigentlich genau das, was wir machen. Wir suchen uns ein Abenteuerland und spielen darin.
Ja. Na? Ja. Und ich garantiere dir, dass der junge Mann, der da versucht hat, die Tür einzutreten, der wird es in 20 Jahren bei einem Podcast erzählen, dass er so ins Pen and Paper Universum eingestiegen ist.
Ja, das wäre absolut fantastisch. Also es war ja zwar nur eine Proberunde, aber ich hoffe einfach sehr, dass das als AG dann auch wirklich läuft und auch gut angenommen wird und auch von den Kindern halt zu Hause weiter erzählt wird, so von wegen, ja, wir haben da so eine schöne AG, da können wir einmal in der Woche abtauchen und wir können sein, wer wir wollen, so ungefähr. Ne?
Mhm.
Das stelle ich mir, ich hoffe, dass das wirklich so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das wäre wirklich cool.
Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich finde es super cool von dir, dass du sowas machst.
Ja, das sagen schon viele. Auch bei mir in der Tischrunde sagen mir das unglaublich viele und auch da kriege ich tatsächlich volle Unterstützung und ich bin auch sehr, sehr stolz darauf, dass auch viele, wenn ich Fragen habe, weil ich bin kein Pädagoge, ne? Also ich habe das nicht gelernt, ich versuche das einfach und ich kriege unglaublich viel Rückhalt von Leuten, die ich dann frage, die Schwarmintelligenz halt frage, du, wie kann ich das am besten angehen? Und da kriege ich super viele Antworten und ey, das machst du super und das befürworten wir und bla bla bla. Also wirklich ganz, ganz cool. Also auch vielen Dank an die Leute, die das jetzt hören und mir da schon die ein oder andere Frage beantwortet haben. Finde ich mega. Und ich bin wirklich gespannt, wo diese Reise noch hingeht. Also diese Rollenspielgeschichte auch mit diesem Podcast hier, bin ich ganz ehrlich.
Ja, ich finde es auch super spannend, dass du, ich würde sagen, dass du dir das antust, aber dass du das noch hinbekommst mit Podcast, wird wahrscheinlich dann auch gerade sehr viel aufwendiger. Hast noch ein Familienleben mit Kind, Arbeit, also das alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht einfach, weiß ich selber. Von daher, Respekt.
Genau, ja, also meine Frau unterstützt mich da auch so wie es geht. Dann, ich versuche natürlich auch mal die Termine so zu legen, dass die Kinder im Bett liegen, das ist mir auch ganz wichtig. Ne, und die Zeit mit meiner Frau, die nehme ich mir dann, wenn. Also wir haben auch unsere Zeit. Also viel mehr brauche ich da auch nicht drauf reden. Ja. Achim, wir haben am Anfang der Folge erzählt, dass wir uns auf der Hügelcon kennengelernt haben.
Genau.
Und wir hatten ein lockeres Gespräch. Ich habe dich gefragt, du hattest da einen Stand, wieso oft die man ja sieht, so ein Würfelstand. Hattest erstmal Würfel dabei, du hattest so eine Münze dabei. Das kannst du gleich alles noch erzählen, was das alles auf sich hat. Und ich habe dich gefragt, wie sieht das aus? Kann ich Werbung für euch machen?
Ja,
Und so kam
ich nicht nein, ne?
Und so kam das natürlich alles zustande. Also jetzt fängt der Werbepart an so ein bisschen, aber du kannst ja auch erstmal davon ein bisschen erzählen. Legendary Items heißt das Ganze,
Legendary Items, genau, so heißt unser Projekt. Wie war für dich die Erfahrung, einfach so Interesse halber, wo du den Stand gesehen hast und also bevor ich da ums Eck kam irgendwie?
Den Stand zu sehen oder was meinst du?
Ja, also was war so dein erster Instinkt, wo du den Stand gesehen hast, weil du gerade auch meintest, so hast du erstmal Würfel dabei und so weiter?
Also ich fand, es war natürlich, die Auslage war sehr klein, fand ich jetzt, aber es war ausreichend. Also du hast allein mit den Würfeln, die du da hattest, das sind so Eyecatcher, ist einfach so. Die sind bunt, da ist irgendwas in den Würfeln drin und du guckst natürlich genauer hin, du bleibst stehen. Ne? Und das sind so richtige Eyecatcher-Würfel, ist einfach so.
Ja, perfekt. Das ist nämlich auch, war genau das Ziel, das erstmal so anzugehen. Hintergrundgeschichte, ich weiß nicht, wie weit ich ausholen soll, aber ich mache, also im Prinzip kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, wann es nicht so war, aber ich mache schon immer irgendwelche verrückten Projekte nebenher. Ich habe 10 Jahre lang auch ein Metal- und Rock-Festival organisiert mit zuletzt irgendwie 2000 Leuten. Das dann nach Corona musste man dann auch mal den Stecker ziehen, was einfach nicht mehr möglich war. Und dann kam auch mein Sohn auf die Welt. Aber weil ich scheinbar nicht existieren kann, ohne mir einfach unnötig viel Stress zu machen, habe ich dann 2022 mich mit noch 2 Kumpels zusammengetan und die wollten beide auch nebenher einfach noch was machen. Ne, das war vor meinem Sohn dann noch, wo wir angefangen haben damit. Meine Frau war zwar schon schwanger, aber ich meine, ein schlauerer Mensch als ich hätte vielleicht gesagt, lass erstmal noch ein Jahr oder zwei warten. Stattdessen sind wir dann in die Vollen gegangen und haben dann im Prinzip so ein 2-3 Jahre, während wir die Kinder erstmal versorgt haben, so ein bisschen im Hinterzimmer quasi geköchelt und überlegt, was wir machen. Weil unsere initiale Idee war eigentlich, ich habe mal ein paar Pitches gemacht, was wir machen können. Und eins von meinen Ideen, die ich schon seit Jahren mit mir rumtrage, also ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, immer so eine Idee im Hinterkopf, die will ich mal irgendwann machen. Und bei mir war das eine Transportbox für Pen and Paper. Eine schöne edle Holzbox, in der ich alles mitnehmen kann, was ich zum Pen and Paper spielen irgendwo brauche. Weil so meine User-Story dahinter, wie man so schön sagt im Vertrieb, ist, dass ich mittlerweile eben, wenn ich meinen Kumpels treffe, dann fahre ich entweder 150 Kilometer irgendwo hin oder die fahren zu mir oder ich bin vielleicht mal irgendwie als Spielleiter auf einer Convention. Aber es ist immer ein Zusammensuchen aus, wo ist mein Charakterbogen, wo sind meine Notizen, dann geht das Würfelsäckchen im Rucksack auf dem Transport, irgendwie 2 Würfel liegen entweder in der Bahn oder im Auto, im Fußraum. Und das hat mich schon immer genervt und ich wollte einfach eine coole, hübsche Transportbox, die ich mitnehmen kann, wo einfach alles drin ist, die ich daheim in mein Regal stelle. Und wenn ich das nächste Mal spiele, nehme ich die raus und ich weiß, da ist alles drin und ich gehe weiter. Mhm. Jetzt ist natürlich schwierig, so ein Startup zu machen und zu sagen, okay, wir sind alles keine Schreiner. Wir sind gerade so vielleicht ein halber Handwerker unter uns drei. Wie gehen wir das an, ohne CNC-Fräse, ohne Werkzeug? Und dann haben wir eben Strategien gesammelt. Wie gehen wir das an? Wie können wir da irgendwas machen? Und irgendwann sind wir an einem Punkt gelandet, wo wir so viele Ideen hatten, die wir alle kaputt gedacht haben, auch bis zu einem gewissen Grad. Weil, dafür brauchen wir das Werkzeug. Die Sachen, die wir machen wollen, die harmonieren dann von den nötigen Werkzeugen vielleicht gar nicht unbedingt. Dann haben wir irgendwann, so im 3. Quartal 2024, haben wir dann beschlossen, okay, wir müssen jetzt einfach uns selber dazu zwingen, nach vorne zu gehen. Und haben einen Webshop aufgesetzt, die Website aufgezogen und haben mal Inventar gesammelt. Also wir haben jetzt gerade momentan einen Webshop. Da gibt's schöne Eyecatcher-Würfel. Viele davon sind nicht selber von uns produziert. Das sind wir teilweise nur Reseller von irgendwelchen Herstellern. Aber wir wollten einfach ein bisschen Inventar sammeln, um einerseits einen seriösen Webshop damit aufzuziehen und zu sagen, hey, guck mal, wir haben hier was, wir können hier was verkaufen. Das aber eigentlich nur nutzen wollen, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Was halt auch schwierig ist, auf eine Convention zu kommen mit einem Stand, in dem wir sagen, ja, wir haben da eine Idee für was. Wir würden gerne mit Flyern und Lebensfreude auf eure Convention kommen und dann Stand machen ohne irgendwas im Prinzip.
Mhm.
Und dann haben wir stattdessen gedacht, nee, wir nehmen ein paar Würfel ins Inventar und entwickeln nebenher ein paar Ideen. Und die erste, die wir eben entwickelt und umgesetzt haben, ist der DM-Coin. Das ist die Münze, die du gerade erwähnt hast. Da haben wir jetzt gerade, also einer von meinen Hass-Tropes in Podcasts ist immer, wenn es im Podcast über Termine und Logistik sich unterhalten wird, aber... an dem Tag, wo wir das aufnehmen, habe ich jetzt gerade vor 2 Stunden unser erstes D&D-Supplement veröffentlicht. Und zwar gibt es quasi zu der Münze jetzt ein kleines Abenteuer, das wir geschrieben haben, in der diese Münze auch Teil der Spielmechanik ist, basiert auf D&D. Wir wollten es quasi auf Englisch auch haben, in einem Regelwerk, das quasi weltweit verfügbar ist. Und genau, das ist ein kleiner Dungeon mit einem Bossfight gegen ein Custom Monster, das wir selber geschrieben haben. Und sowohl in dem Dungeon als auch im Kampf gegen dieses Monster spielt die Münze einfach eine Rolle. Generell sagen wir zu der Münze, das heißt DM-Coin, weil quasi vom Design her die eine Seite repräsentiert so den Dungeon mit so einem Labyrinth-Design, die andere Seite repräsentiert den Master, der so ein bisschen als meisterhafte Entität über allem schwebt.
Sieht total geil aus.
Ja, dankeschön. Die Dungeon-Seite habe ich designt, die Master-Seite hat eine Illustrator designt, den wir dafür angehört haben. Haben wir dann eben entwickelt, haben wir produziert. Und der Gedanke ist es quasi, okay, dieser DM-Coin, den kann man benutzen im Spiel. Der hat 3 Zentimeter im Durchmesser, dass man ihn auch beim Live-Spielen als Platzhalter-Token auf einer Battlemap noch benutzen kann. Man kann den auch als Stand-In benutzen, man kann den als sozusagen als magisches Item im Spiel benutzen, um es den Spielern zu geben für irgendwas. Und es gibt jetzt eben dieses D&D-Supplement, wo es auch noch mechanisch eine Rolle spielt und quasi als Loot-Item dann gefunden werden kann, dieser Coin, der dann auch einen magischen Effekt hat.
Das ist sehr cool.
So dieses Komplettpaket aus was Cooles, was man als schönen Gegenstand ins Regal stellen kann. Man kann es aber auch im Spiel benutzen. Und es gibt obendrauf noch auch irgendwie kostenlose Abenteuer oder irgendwelche Supplements dazu. Das ist eigentlich der Ansatz, den wir verfolgen. Und das wollen wir eigentlich für alles machen, was wir in Zukunft machen wollen. Mhm. Und dieser DM-Coin ist quasi so die Eintrittskarte, die wir jetzt erstmal produziert haben, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, auf Conventions was zu haben, was wir vorzeigen. Der Podcast wird leider nicht mehr vorher rauskommen, aber wir haben jetzt auch die Battlemap, die eine Rolle spielt in dem Abenteuer. Mhm. Die habe ich noch ein paar Mal professionell drucken lassen auf A2. Und auf den Conventions verschenken wir das dann eben noch an die Leute, die eine Münze kaufen. Da war Schluss leider nicht mehr drunter, weil die gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt.
Ja, das ist gut.
Aber so wollen wir eigentlich die Sachen angehen. Einfach so ein cooles Komplettpaket mit Sachen, mit Produkten, die wir selber herstellen, die einfach in diesem Pen-and-Paper-Kosmos leben, sozusagen. Das ist für unser Ansatz gewesen, weil ich auch wahnsinniger Fan von Gimmicks bin. Also jetzt gerade in der 5 Minuten Wartezeit, bis du da warst, habe ich auch hier nebenher so eine Mystery-Box irgendwie versucht zu lösen.
Ach so.
Und Sachen...
Es gibt natürlich keine Wartezeiten, wenn ich den
Termin annehme, sorry, ne? ich war zu früh. Ich war zu früh natürlich. Und also solche Gimmicks finde ich wahnsinnig spannend. Und unser nächstes Projekt, weshalb wir eigentlich auf der Messe dann ins Gespräch gekommen sind, das steht quasi auch direkt vor der Tür. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt einfach schon so ganz frech dahin überleiten soll.
Kannst du gerne machen, weil das ist ja, die Folge ist ja auch tatsächlich so angelehnt, dass das dahin zu passt.
Ja, oder? Perfekt. Und zwar heißt unser nächstes Projekt Spicy Dicey. Da gibt es auch mittlerweile eine Landingpage dazu, auf die wir wahrscheinlich dann hier verlinken können, auch noch irgendwo.
Ja.
Ich habe es ja auch hier gerade in der Hand. Und das sind Würfel mit, also ein 7-tages Würfelset mit echten Chilis drin. Das war jetzt nämlich auch so ein Ding. Ich habe mir seit Januar diesen Jahres selber das Gießen und den Umgang mit Resin beigebracht. Würfelformen A gekauft, B selber hergestellt. ja, das Gießen ausprobiert, einen Drucktopf, das ganze Werkzeug dafür angeschafft und experimentiert damit, was ich damit machen kann. Und bin dann eben letztes Jahr um Weihnachten rum, glaube ich, bin ich dann bei Spicy Dicey gelandet. Und wie das bei so Ideen von mir auch oft der Fall ist, war da tatsächlich das Wortspiel da, bevor ich das Produkt im Kopf hatte. Mhm. Und habe dann gedacht, okay, ich probiere mal einfach Chilis da einzugießen, weil das kommt auch dazu. Zum Thema Projekte, weil ich brauche scheinbar einfach einen Stress in meinem Leben. hat ja jeder so diese Corona-Hobbys, die er angefangen hat während der Pandemie. Bei mir war das unter anderem Chilis züchten, das ich auch beibehalten habe. Chilis züchten, ich sage immer Chilis züchten, Minis anmalen und wandern. Und wandern ist leider das Einzige, was ich so ein bisschen schleifen lassen musste. Mhm. Aber die Chilis, die ich dann gezüchtet habe, da habe ich so unfassbar viele. Ich mache es auch seit 2020. Mache ich dann nach jeder Saison so einen Haufen Soße, den ich dann in meinem Freundeskreis verteile. Da bist du dann auch schon in den Genuss gekommen davon.
Sehr lecker. Also wirklich, ich bin von der Soße tatsächlich am Schwärmen, weil ich kenne sehr viele scharfe Soßen, die einfach nur scharf sind.
Und nach Essig schmecken.
Und nach Essig oder nach irgendwas anderem schmecken. Aber die Soße, die ist wirklich, die hat Geschmack. So. Und ist scharf. Also die ist wirklich Bombe.
Ja. Also ich mache da auch jedes Jahr eine leicht andere Rezeptur. Dieses Jahr heißt meine Soße auch Fireball, passend zum D&D-Thema. Mhm. Genau, und werden wir jetzt auch bei den Conventions vielleicht noch ein paar verschenken. Habt ihr aber auch schon auch ein Glas zurückgelegt.
Sehr gut.
Aber ich bekomme tatsächlich auch sehr gutes Feedback zu der Soße dieses Jahr. Das heißt, vielleicht machen wir doch noch mal irgendwann den Schwenk vom Würfel-Online-Shop zu scharfe Soßen-Online-Shop.
Ja, warum denn auch nicht? Ne? Also wenn es mit den Würfeln nicht läuft, hast du immer noch ein Backup.
Ja, ja, immer gut, eine Alternative zu haben, Plan B.
Ja.
Ja, genau, und das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Das einzige Problem ist, und das ist auch so mein Convention-Pitch, weil ich habe da jetzt auch sehr vielen Leuten davon erzählt, und dazu muss man sagen, die Hügelcon, wo wir uns kennengelernt haben, das war auch unsere allererste Messe. Da auch nochmal großes Dankeschön an die Leute von der Hügelcon selber, falls da jemand zuhört. Wir haben uns da quasi nur mal für die Messe vorbereitet und haben eigentlich die Erwartung gehabt, ja, vielleicht verkauft man da irgendwie 3-4 Würfel. Und eigentlich unser Ziel war eher so ein bisschen in der Community mit Leuten ins Gespräch zu kommen, denen unsere Sachen zu zeigen, unsere Ideen. Also als ich da angekommen bin, war mir eigentlich wichtiger, dass das Tablet funktioniert, wo ich meine 8 Präsentationen drauf hatte, um es dann einfach verschiedenen Leuten mal zu zeigen, als die Würfel selber. Aber das war so eine überwältigende Veranstaltung einfach für uns, wo wir quasi alles, was wir dabei hatten, quasi verkauft haben. Wir haben noch so 5-6 Sachen am Ende mit nach Hause genommen. Mhm. Wir hätten auch noch mehr unters Volk bekommen, wenn wir mehr dabei gehabt hätten. Einer, weiß ich noch ganz genau, der war so, also nicht sauer, nicht ernsthaft sauer, sondern einfach so diese Mischung aus sauer und enttäuscht, weil er mal am Stand war morgens und hat dann ein Würfelset gesehen, das mir so gut gefallen hat. Und das war dann ausverkauft mittags. Muss man ihm leider sagen. Und dann hat er sich am Stand noch hingestellt, um in unseren Online-Shop den Würfel zu bestellen.
Ja, ja. Es ist halt, also gerade diese Quallenwürfel.
Genau, die waren's.
Dann habe ich das letzte Set gekauft. Ist so.
Und alles gut, alles gut.
Nee, also es ist ja wirklich so, die gingen ja wirklich weg wie warme Semmel, hast du selber gesagt.
Ne? Das habe ich auch nicht erwartet.
Ja, also meine Frau hat die habe ich meiner Frau geschenkt und die sagt auch, die sind wirklich absolut schön. Definitiv. Ich habe ja welche mit Liquid Core mir von euch gekauft. Und auch die glitzern und funkeln, das ist total schön. Also gerade
die Liquid Cores.
Ja.
Die Liquid Cores und die Quallenwürfel, die finde ich auch mit am schönsten. Und die Quallenwürfel für die Zuhörer, das sind Würfel, die im Dunkeln leicht leuchten, wie diese Kinderaufkleber, diese Lumineszenten, die
genau.
Licht aufladen muss. Ja, genau.
Die haben diese fluoreszierenden Quallen drin. Also sieht total geil aus. Ja,
ja, genau. Und ja, schneiden wir raus.
Nö, lass mal so drin.
Sehr gut.
Ist menschlich.
Ja, genau. Perfekt. Wirkt mal nahbarer. Ja, genau. Und Soul ist im Prinzip mit Spicy Dicey auch passiert. Ich habe nämlich nicht nur ein Set an Spicy Dicey testweise gemacht, sondern ich habe 4 verschiedene Geschmacksrichtungen, wie wir das nennen, gemacht. Einmal mit Bird's Eye Chilis, die so diesen klassischen roten Look haben, wie man es kennt. Dann aber auch welche mit Jalapenos, die dann eben so grünlicher sind. Welche mit den Bird's Eye Chilis und Pfeffer, die dann eben so diese groben schwarzen Pfefferkörner noch drin haben. Und mit Habaneros, die so ein leuchtendes Orange haben. Und das habe ich eigentlich nur Leuten zeigen wollen. Aber also hätte ich da 20 Sets dabei gehabt, die ich hätte verkaufen können, was ich nicht konnte, weil es ja meine Prototypen sind, hätte ich die auch alle an dem Tag losbekommen. Da waren so viele Leute scharf drauf. Ha, versteht ihr? Scharf drauf. immer auch mega sympathisch, wenn man seine eigenen Wortspiele nochmal so beleuchten muss. Ja. die Leute, die waren da echt so scharf drauf und es hat denen so gut gefallen, dass ich wirklich selber einfach komplett überwältigt war davon. Und ja, also auch im Prinzip am nächsten Tag haben wir dann kurz ein Meeting noch gemacht und beschlossen, dass wir dieses Projekt jetzt fast-tracken müssen, um so schnell wie es geht eine Kickstarter-Kampagne davon auf die Beine zu stellen. Genau. Kickstarter-Kampagne deswegen, weil wir als Ansatz auch haben, dass wir nicht so ein Wir wollen nicht so ein Boutique-Item-Shop werden. Also da gibt es so ein paar Sachen, unter anderem Artisan Dice. Ich glaube, die haben sich mittlerweile auch als Scam rausgestellt. Deshalb bitte aufpassen, wenn ihr da jetzt gerade recherchiert, die auch so ganz abgefahrene Würfel machen, die aber auch schweineteuer sind. Und wir wollten eigentlich immer, da wir ja noch Hauptjobs haben nebenher, wollten wir eigentlich auch das so kostenneutral gestalten, dass wir da das den Leuten zu einem vernünftigen Preis anbieten können. Mhm. Es ist aber eben so, meine Zeit ist auch nicht unendlich leider. Und ein Set von diesen Würfeln zu schleifen, obwohl ich jetzt glaube mittlerweile 30 oder 40 davon gemacht habe, kostet mich über eine Stunde. Also jedes einzelne Set sitze ich über eine Stunde dran, nur mit Schleifen und nochmal eine halbe Stunde, um die Zahlen auszumalen. Es ist wirklich so unfassbar viel Arbeit, dass wir gedacht haben, wir müssen das einfach. Also diese Einzelproduktion, wo ich quasi innerhalb von einer Woche, wenn es gut läuft, 4 Sets produzieren kann, das hat keine Zukunft. Wir müssen da einmal, wissen wir, eine große Charge davon produzieren und die dann bei einem Unternehmen, das professionell Würfel herstellt, in so einem Schleiftumbler schleifen lassen, wo quasi die Würfel reinwerfen kannst und dann halt alle maschinell schleifen, anstatt dass da jemand mit der Hand dran sitzt. Wir haben es mal durchgerechnet. Aktuell bei den Probewürfeln, die ich gemacht habe, da bin ich bei 3 Stunden pro Set an Arbeitszeit, plus Material, Werkzeug, Sicherheitsausrüstung. Das ist leider einfach nicht realistisch, weil dann müsste man die Würfel für 60€ am Ende verkaufen. Das funktioniert halt nicht. Und deshalb wollen wir eine Kickstarter-Kampagne machen, wo wir uns eben einmal diese große Produktion finanzieren wollen und haben dafür uns schon so viel Quatsch ausgedacht. D&D-Supplements wieder mit Regeln und Abenteuern, die so auf dieses Chili-Thema einzahlen. Scharfe Soßen natürlich werden da irgendwie ein Bestandteil davon sein. Vielleicht auch irgendwie ist die Idee von scharfe Sachen essen ja auch Bestandteil von diesem Abenteuer. Ganz frisch dabei. Ist natürlich jetzt für die Zuhörer wahnsinnig unspannend. Aber ich wollte es dir einfach mal kurz zeigen. Haben wir auch sowas hier. Sieht man es hier?
Ja, man sieht es sehr gut.
Quasi eine Illustration gemacht zum Totenkopf und ein paar Chilis. Aus dem Totenkopf kommen hinten Flammen raus. Und das Ganze habe ich mal probeweise auf so eine Würfelbox gelasert. Und solche Sachen wird es dann eben bei der Kampagne auch alles geben. Wo wir jetzt einfach uns das nächste halbe Jahr werden wir uns noch voll mit diesem Chili- und Spicy-Dicey-Thema beschäftigen. Und das eben weiter ausarbeiten und dann im Oktober die Kickstarter-Kampagne live schalten.
Genau. Also, wenn ihr das jetzt gerade hört, die Kickstarter-Kampagne läuft ab Oktober. Die Folge wird ab dem 3.10. ist sie online. Also, es ist ganz frisch, wenn ihr das jetzt hört. Schaut unbedingt bei den Leuten vorbei, bei Achim und seiner Crew. Kann ich wirklich nur empfehlen. Super sympathisch, super schöne Arbeit. Ich habe selber ein Set zu Hause. Ich habe den Dungeon Coin zu Hause. Das ist einfach auch der Dungeon Coin ein hochwertiges Gimmick für den Tisch, selbst wenn es nur um eine 50-50-Chance geht. Ne? Du brauchst die Münze aus dem Portemonnaie nicht holen. Die Münze steht auf dem Tisch. Absolut geil. Und auch die Spicy Dicey Würfel, wenn ihr dann das Glück habt und dann auch Soße dazu kriegt, passt auf, die ist sehr pikant. Und also die ist wirklich, die hat es in sich, aber die schmeckt wirklich sehr gut. Und ja, unterstützt das Ganze in der Kickstarter-Kampagne, ist alles verlinkt unten in den Shownotes. Und ich werde auch auf Instagram ganz viele Bilder auch noch hochladen von dem, was du mir jetzt gerade gezeigt hast, auf jeden Fall. Und jede Menge teilen, liken und ganz viel unterstützen.
Genau, also würde uns sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Am 25.10. geht das Ganze live. Und läuft dann eben 4-5 Wochen ab dem Zeitpunkt. Wir werden auch auf der Aschentage-Convention sein in Ludwigshafen, während die Kampagne läuft. Das ist am 1. und 2. November. Da könnt ihr uns auch sehr gerne besuchen. Da gibt es dann auch eine scharfe Soße zum Probieren und mit nach Hause nehmen. Und
sehr cool.
Wenn es bis dahin noch welche gibt, habe ich auch ein Päckchen an Chilis für unsere eigene Legendary Jalapeno-Zucht, die ihr mit nach Hause nehmen könnt und selber scharfe Sachen züchten.
Sehr cool. Ja, ich habe meine Samen habe ich schon abgegeben. Die züchtet für mich ein Kumpel, weil ich habe keinen roten Daumen. Versteht ihr?
Ah, sehr gut.
Nee, und der züchtet die dann für mich hoch und dann mache ich selber auch Soßen daraus. Guck mal, was ich so ein bisschen rauszaubern kann.
Ja, perfekt.
Und, genau. Achim, sehr schön. Sehr nettes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke gleichfalls. Sehr interessant, und, sehr cool.
Ja. Das freut mich zu hören. Ja, ich kann es nur noch mal sagen, checkt die Kickstarter-Kampagne ab. Ab dem 25.10. hast du gesagt?
Genau, genau.
Unterstützt die Jungs. Wirklich tolle Handarbeit. Also ich, wie gesagt, die Würfel, fantastisch. Also die sind auch bei mir im Einsatz, definitiv. Also die stehen ja, cool. Und liegen nicht nur rum. Ne? Und ja, viel und, mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja, ich wollte auch noch gleich abfangen für denjenigen, der es gerade hört und zu Hause schreit. Ja, was sind die Würfel fair? Auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr euch auch einen Test angucken. Da habe ich die Würfel 1000 Mal mit einem Würfelturm gewürfelt und die Ergebnisse kann man sich da angucken.
Sehr cool. Wird verlinkt, das Video. Und, ach ja, und die sind nicht zum Essen, die Würfel. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen.
Ja, das ist ganz wichtig. Vor allem nicht der W4, der tut weh.
Ja, genau. Schlimmer als ein Legostein, wenn man drauf tritt. Ja. Achim, sehr vielen Dank für deine Worte, für dein Gespräch heute. Und ich kann nur an die Leute daraus zu appellieren. Guckt euch das an und lasst doch vielleicht noch ein paar Euro da.
Und ja, genau.
Wir schnacken auf jeden Fall nochmal wieder, würde ich sagen.
Ja, und danke, dass ich da sein durfte.
Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.